lerne so eine Vorerfahrung von Glückserfahrung. Mit der Pfarre, die halt da ist. Man kann sich die Pfarre nicht immer aussuchen, aber sie haben ja Glück. Mit der Pfarre hier im Spital. Allein ist auch das Paradies kein Paradies. Aber dieser bekannte evangelische Theologe Lüthi hat einmal gesagt, ich zitiere, auch wenn du selbst nicht weißt, woher du kommst und wohin du gehst, nicht weißt, was für Mächte auf dich einwirken und wie sie es tun, nicht weißt, in was für Zusammenhänge du eingebettet bist, du darfst sicher sein, dass du in sinnvollen Zusammenhängen stehst. Und er hat das für Märchen gemeint. Märchen vermitteln immer die Erfahrung, es ist besser, du bist, als du bist nicht. Diese Zuversicht in den Märchen kann man aus der Vernunft allein aber nicht gewinnen, sondern im Gegenteil. Da käme man manchmal zu ganz anderen Ansichten. Aber da werden Märchen zu einer Vorahnung des Religiösen. Da werden Märchen zu Geschichten fast im Vorhof des Glaubens. Wissen Sie, wenn schon im Märchen alles gut ausgeht, ja, und wo ich nicht weiß, warum es gut ausgeht, ja, um wie viel mehr dann im Glauben, wo Gott dafür gerade stehen muss, dass das Leben auch wirklich einen Sinn hat. Auch wenn ich ihn nicht immer sofort sehe, ihn auch nicht immer durchschauen kann, aber im Glauben erfahre ich, Leben hat Sinn. Das Märchen zeigt mir, das Leben hat einen Sinn, aber es sagt nicht warum. Der Glaube sagt, das Leben hat Sinn und sagt auch warum. Im Glauben muss Gott dafür einstehen, dass das Leben Sinn hat. Glauben heißt hier nicht für Wahrheiten von Dogmen und so weiter, sondern Glauben heißt Vertrauen an den schier Unvorstellbaren. Wissen Sie, so der Unterschied zwischen, ja, also zwischen einzelnen Märchenfiguren und in biblischen Geschichten ist es einfach, dass im Märchen ich nicht weiß, warum das jetzt gerade so ist. Aber im Glauben weiß ich, warum das eben so ist. Weil es Gott gefällt, weil es Gott eben so will. Beide sagen mir, das Leben hat einen Sinn. Das Märchen sagt mir aber nicht welchen, sondern es hat einen Sinn. Der Glaube sagt mir auch, warum das Leben einen Sinn hat. Der Glaube übersteigt die Weltwirklichkeit des rein Immanenten einfach. Und hier ist, ja, hier gibt es sowohl in den Märchen das sinnvolle Ende, als auch in der Heiligen Schrift. So skizziert auch das Märchen ein hoffnungsvolles Ende nach Ende der Mühsal, der Not und so viel Entbehren. Ich denke mir auch, was immer für Geschichten Sie auch erfahren, ob das Märchen sind oder biblische Geschichten. Sie sagen Ihnen immer, dass die Welt ist letztlich gut und meint es gut mit Ihnen. Märchen und Glaube sind Sinnbiotope des Lebens für unseren Alltag. Das Märchen sagt, es ist sinnvoll zu leben, der Glaube benennt auch den Sinn und sagt, Gott gibt mir den Sinn. Das Märchen sagt, du kannst vertrauen, dass der Glaube nennt auch den, dem man vertrauen kann. Das Märchen spricht von irdischer Ewigkeit, der Glaube auch von himmlischer. Märchen sind Schlüssel zur Welt, Glaube sind auch Schlüssel zur Welt, aber noch mehr, Glaube ist auch Schlüssel zum Himmel. Für beides sind Menschen geschaffen. Und wenn Sie sich das Menschenbild in den Märchen anschauen, dann stellen Sie auch fest, es wird immer das Niedere belohnt und das Große zu beschämen. Es ist immer der Kleine, der Nichtbeachtete, der hat also das Glück. Der besiegt sozusagen das Böse. Und so ist es uns auch in der Heiligen Schrift versprochen. Das heißt, dass das Gute erreicht das Kleine. Der Herr Pfarrer ist gebeten worden, sich in die erste Reihe zu setzen. Er hat biblisch ganz richtig reagiert. Er hat gesagt, oje, oje, die erste Reihe, die Ersten werden die Letzten sein. Aber die Letzten, die Ersten. weil er aber gebeten wurde, ist er ja, er hält sich sonst nämlich in die Letzte gesetzt und er hat schon den biblischen Spruch wahrgemacht. Er ist von der letzten Reihe in die erste Reihe gebeten worden. Und wenn Sie sich zum Beispiel Aschenputtel anschauen, ja, diese Ersten, die kommen nicht dran. Die Letzten sind es, die dran kommen. Merkwürdig, dasselbe haben Sie auch in der Heiligen Schrift, wenn Sie an David denken. Ja. Wie kommt es denn zur quasi Erwählung des David? Der Prophet bekommt den Auftrag, er soll einen neuen König eben einfach suchen. Und jetzt geht er eben zum Vater des David, der hat also 7 Söhne. Und der Prophet bittet den, zeig mir deine Söhne. Der Vater ist also sehr stolz über seine Söhne, über 6. Und die zeigt dann vor den Abinadab, den Achmed und so weiter, wie sie alle heißen, so wichtige jüdische Chippendales, die man wirklich Herr sein kann und so weiter. Ja. Und der Prophet schaut sich einen nach dem anderen an und sagt, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Der Vater verfolgt schon und denkt sich, um Gottes Willen, schönere Kinder gibt es nicht wie ich. 6 zeigt er ihm. Er hat noch einen Sohn. Und dann sagt der Prophet, du hast doch noch einen Buben. Und dann sagt er, ja, ich habe einen, den David, aber der kann es nicht sein. Denn der ist am Feld bei den Hirten. Ich glaube, der hat sogar die Harfe mit. Also der ist für nichts zu gebrauchen. Also der, ich weiß gar nicht, wo der ist. Das ist nämlich auch peinlich. Verstehst du? Wenn du Eltern fragst, wo sind denn deine Kinder? Und die sagen, das war sie nicht. Aber das ist biblisch. Ja? Und dann sucht der Sohn aber den David doch, der Vater den David doch, er findet ihn am Feld, wissen Sie. Und dann geht der Prophet zum David, der wirklich so klein, ein Nichts unbedeutet, und sagt, ja, die Gnade Jahwes ist auf diesen gefallen. Der ist sozusagen erwählt. Merkwürdig, merkwürdig. Das finden wir in allen Märchen. Dass es das Kleine, das Unscheinbare ist, das also hier erwählt wird. Und das Große, das also beschenkt wird. Denken Sie auch an Schneewittchen und so weiter. Zum Beispiel wissen Sie, die Löwe, die mit den 7 Zwergen und so weiter, die hinter den Bergen, die also wirklich keinen mehr trifft, die kann keinen mehr schieben. Und da ist diese Stiefmutter, die also die Schönheit in Person. In dem Märchen ist auch etwas mitgeteilt, das wahrscheinlich auch der Erfahrung der damaligen Zeit entspricht. Diese Stiefmutter dürfte schon eine schöne Frau gewesen sein, wissen Sie. Das Problem war nur ihre Maßlosigkeit. Wenn sie den Spiegel geschaut hätte und gesagt, ah, ich gefällt mir eh, ja, wäre die Sache erledigt. Nein! Sie will die Schönste sein. Die Schönste im Land wäre sie ja gewesen. Aber sie will die Schönste überhaupt sein. Und das sagt ihm der Spiegel an der Wand, ihr seid die Schönste im ganzen Land. Aber Stiefmutter, es gibt immer noch mit Schöneren wie sie. Das ist natürlich für den bleibt, der die Schönste sein will. Verstehst du? Für andere, die mit ihrer Schönheit zufrieden sind, passt es. Sie können sagen, ich bin die Schönste im Zinshaus oder die Schönste in der Straße. Das ist noch genug. Wenn Sie denken, nur die Maßlosigkeit ist es, die uns zum Verzweifeln bringt. Wir haben jedes Jahr eine Misskernwahl in Fällen. Ja? Wir suchen wirklich die Schönste von den Tälern aus. Jetzt gehen die dann zur Miss Össen, zur Miss Austria-Wahl. Nicht immer wird es die Miss Kärnten. Schon die erste Enttäuschung. Dann geht die Miss Austria zur Miss Jugo, die Miss Jugo zur Miss Wörth. Wissen Sie, also, das ist das Problem. Das heißt, wenn Sie nicht so maßlos wären, ja, dann hätte sie ein viel größeres, die Märchen wollen uns das sagen, und übrigens auch die Heilige Schrift in der Ahnung mit den Sünden. Also die Maßlosigkeit ist etwas, es ist schon, ja, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, Ihnen so parallel aufzuzeigen, ja, zwischen den Märchen und dem Glauben. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass natürlich Wahrheit drinnen steht. Und das hebt den Glauben fast noch höher, dass der Glaube Lebenswissen mitbringt, wie es auch die Märchen versuchen. Der Glaube versucht es mit Gott, die Märchen versuchen es ohne Gott. Aber beide geht es um ein glückliches Leben. Märchen sind, wenn Sie wollen, im Vorhof des Glaubens. Und für beides sind wir Menschen geschaffen. Sowohl für Märchen in der Sinnerfahrung, als auch für den Glauben. Und ich habe mir gedacht, wie versprochen zum Schluss ein Märchen. In die fröhliche Stadt der Kinder kamen drei Zauberer einst. Der erste hieß Borstenbinder, der zweite Siebenzylinder und der dritte, was du nicht meinst. Sie zauberten hier und zauberten dort manches Stücklein in bunter Gestaltung. Und die Kinder dankten mit freundlichem Wort für die lustige Unterhaltung. Doch manches Kind fragte sich heimlich dabei, sind sie gut oder bös, diese seltsamen drei. Als der Tag der Abfahrt gekommen, baten die Zauberer früh, ehe sie Abschied genommen, die Kinder zum Marktplatz zu kommen. Und dies verkündeten sie. Wir sind eurer Freundlichkeit eingedenk. Ihr zolltet uns Künstlern Verehrung. Drum bieten wir als Abschiedsgeschenk eines einzigen Wunsches Gewährung. Dieser Wunsch, den ihr sagt, sei er groß oder klein, wird im selben Moment schon erfüllt sein. Da berieten die Kinder sich lange, was am besten zu wünschen sei. Denn wie schlau man es auch immer anfange, sobald man das eine erlange, sei es mit allem anderen vorbei. Drum sprachen sie schließlich zu den drei Herren, verzeiht, wenn wir allzu viel wagen, unser einziger Wunsch ist, wir möchten gern, dass jeder Wunsch, den wir sagen, sich sofort sich erfüllt. Ihr habt es begehrt, so sprachen die drei, es sei euch gewährt. Da zogen die Zauberer fort mit dem Wagen. Die Kinder der Stadt fingen an, sich voll Neugier zu fragen, ob ein Spruch, den drei Zauberer sagen, so mächtige Wirkung hat. Sie probierten es aus, erst heimlich noch zwar, und staunten ganz unaussprechlich. Jeder Wunsch, den man sagte, ganz gleich, was es war, ging in Erfüllung tatsächlich. Und die Kinder riefen voll Übermut, da sieht man's, die Zauberer waren gut. Ihr könnt euch wohl selbst nun denken, was nun für ein Wünschen begann. Der eine wollte ein Auto zum Lenken, der andere ein Reiseandenken, der dritte einen Hampelmann, Spielzeug und Kuchen und Eisenbahn, Sand und Seide und Felle, Schlittschuhe, Kaugummi, Kreisel und Kram, goldene Kronen und Bälle, Puppen und Bücher und Kram und Trara. Was man nur wünschte, sofort war es da. Das war schon ein Jahr so gegangen und der Zauber hielt immer noch an. Die Kinder begannen zu bangen, denn kann man stets alles erlangen, verliert man die Freude daran. Und sie wünschten sich weniger Tag für Tag. Alles kriegen ist auch unerträglich. Und wenn einer sich gar nichts mehr wünschen mag, dann macht ich ihn auch gar nichts mehr fröhlich. Die Kinder saßen mit traurigem Blick unter all ihren Schätzen im Missgeschick. Da schickten sie Pferdenfinder in die weite Welt hinaus, zu suchen Herrn Borstenbinder und den anderen Herrn Siebenzylinder und den Herrn, was du nicht meinst. Und sie sollten bestellen, nehmt's wieder das Glück, unsere Freundin ist dadurch verschwunden. Doch die Boten, sie kamen einzeln zurück und hatten nirgends die drei gefunden. Da klagten die Kinder, dass Gott uns erlöst, jetzt wissen wir erst, die drei waren bös. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht, aber Sie spüren, da kann man nicht aufhören, das kann nicht alles sein. Da fehlt noch was. Wie geht es unserer Seele jetzt? Das ist genau jeder Moment, wenn Märchen nicht zu Ende erzählt werden. Es fehlt nämlich noch eine Strophe. Wenn die Strophe nicht da wäre, wäre es kein Märchen. Die letzte Strophe macht's zum Märchen. Und Verzweiflung beschlich sie im Stillen. Da ergriff eins der Kleinsten das Wort. Wenn sich all unsere Wünsche erfüllen, dann wünschen wir einfach mit Willen die Wünscheerfüllung fort. Sie folgten dem Rat von Stund an, war wieder spannend das Leben und heiter. Die Kinder waren froh wie vor Tag und Jahr und vielleicht gar ein wenig gescheitert. Nur eine Sache wüsste ich noch gern, waren gut oder bös diese drei seltsamen Herren. Sehr geschätzte Damen, ich wünsche Ihnen und Herren, ich wünsche Ihnen ein märchenhaftes Leben mit Märchen und mit der Hoffnung des christlichen Glaubens. Dankeschön.